You have no rival and you have no equal. In diesem Song. Und um das, genau um das geht es heute. Cool gewesen, ich habe gemerkt, ihr geht schon mit dieser Serie. Schon ein bisschen Feedbacks bekommen von letzter Woche. Und etwas, was cool war, eine gute Frage von einer Kleingruppe. Und zwar, wenn wir nämlich nach dem 10 Gebot weiterlesen, dann kommt ja da eine ganze Reihe noch, Litanei an weiterem Regelwerk dazu. Und tatsächlich ist es so, dass das Mosaische Gesetz eigentlich 613 Gesetze umfasst. Und die 613 Gesetze, das ist quasi die 10 Gebote, das ist quasi die Essenz, so der Kern vom Ganzen. Aber das nachher, wie das dann genau aussieht, da kommt eben noch ganze Sache dazu. 613 Gesetze, die uns zum Teil beim Lesen ein bisschen Stirnrunzeln verursacht. Und dachte, ist das wirklich so? Und schau, Jesus stellt später klar fest, das mosaische Gesetz, das ist so quasi ein erstes Ordnungmachen gewesen. Ein erstes Aufräumen ihrer chaotischen Menschheit. So. Das mosaische Gesetz kann man von dem her auch nicht sagen, dass das durchwegs einfach Gottes Willen darstellt. So sagt zum Beispiel Jesus, dass der Mose die Entscheidung zwar erlaubt hat, aber dass das einfach ein Zugeständnis sei an die Hartherzigkeit von uns Menschen. Und wenn die Bergpredigt lesest, dann kommt eine ganze Reihe, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose steht. Ich sage euch das und das. Also dort, Bergpredigt, wenn die mal lesest, dort kommt nachher wirklich der ursprüngliche Gedanke von Gott so richtig raus. Und wenn du das lesest, dann merkst du auch gleich einmal, wie überfordert bist mit dem ursprünglichen, mit diesen ursprünglichen Ideen von Gott und merkst, hey, das bringe ich ja gar nicht her. Und Gott sei Dank hat Jesus das Gesetz erfüllt. Und wir dürfen das heute einfach als Leitbild, als Wert, was wir können verfolgen können, dürfen wir das anschauen. Aber wir dürfen auch versagen, weil Jesus eigentlich das hat erfüllt und alles schon gemacht hat. Die Frage, die sich aber natürlich dann stellt, ist, wieso beschäftigen wir uns denn überhaupt mit den 10 Geboten? Oder was macht denn das für einen Sinn? So, ich glaube, dass die 10 Gebote ihrer Einfachheit und Klarheit hilfreich sind. Und weil sie so essentiell sind, haben sie Aussagekraft in jede Zeit, in jede Kultur. Und weil sie so essentiell sind, glaube ich auch, dass wir tatsächlich Gottes Ideen drinnen gut erkennen. So haben wir also letzte Woche gesehen, wie ist es überhaupt zu den 10 Geboten gekommen. Gott hat ein Volk wollen, das seine Werte repräsentiert, das die erlebt und wo andere Völker, andere Menschen dorthin schauen und denken, hey, so ein Gott, so ein König möchten wir auch. Also, dass sie eifersüchtig werden. Und wegen dem hat er seine ganze Liebe in das Gesetz hineingelegt. Und schon im ersten Gebot macht er klar, dass es die Liebe ist, die ihn antreibt für das Gesetz. Und er macht auch das Ziel vom Gesetz klar. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und die Sprachwurzeln haben wir dort angeschaut, die Sprachwurzeln Metza, aus dem, was sie rausgeführt worden, sie ist ein Platz vor Enge, vor Bedrängnis. Und das zeigt auch schon, das Gesetz ist nicht für irgendjemanden einzuengen oder einzufärchen oder einen Zaun ringsum zu machen. Das Ziel vom Gesetz ist, dass eben genau wir Menschen nicht wieder in die Enge hineinkommen. Von dort raus kommen wir. Aber wir haben es im Griff, wir Menschen. Für uns wieder irgend an einem Ort wieder neu zu versklaven und uns wieder Handschellen anlegen und so, wenn wir einfach tun, wie wir wollen. Und das Gesetz ist ganz klar, für die Freiheit, die uns Gott gibt, für die zu bewahren. Das ist die Idee vom Gesetz. Also, Genau. Dort sind wir hergekommen und das haben wir gesehen. Das zieht sich dann auch durch die ganzen 10 Gebote, durch die ganze Bibel überhaupt. Das Ziel von Gott ist immer, den Menschen in die Freiheit hineinzuführen. Und frei ist der Mensch dort, wo er in dem lebt, wo Gott ursprünglich gedacht hat. So. Das zweite Gebot ist genau das gleiche Ziel. Und es ist eigentlich eine Weiterführung vom ersten Gebot. Die jüdische Zählung ist übrigens ein bisschen anders. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das zählen sie zum zweiten Gebot. Und das macht ja irgendwie auch Sinn, weil es geht ja dort auch um andere Götter. Handkerum hat es die Bärer-Variante gar nicht wirklich eine Aufforderung im ersten Gebot, was auch irgendwie komisch ist. Aber wie auch immer, unter dem Strich geht es ja nicht um eine Gliederung, sondern um einen Inhalt. Und so heisst es im zweiten Gebot Folgendes. Da könnt ihr es mitlesen. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. So, gerade im zweiten Teil haben wir da noch ein bisschen Diskussionssprengstoff eingebaut. Aber wir fangen mal von vorne an, wenn wir das immer machen. Gut, dort heisst es, du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Vor 2 Wochen hat der Gerhard gesagt, seine Lieblingsübersetzung sind die Elberfelder. Ich bevorzuge eigentlich die Neues Leben-Übersetzung, aber Gerhard, das, was es wirklich an dieser Stelle ist, die Elberfelder eindeutig besser. Eigentlich jede andere auch, muss ich ehrlich zugeben. Nämlich dort kommt raus, kein Götterbild machen und kein Abbild. Also zweierlei. Und wenn wir noch ein bisschen genauer heranschauen und den hebräischen Text anschauen, dort heisst es kein Schnitzbild und kein Abbild. So, zuerst zum Schnitzbild. He? Das ist ja das, Krieg hat es schon gesagt, das ist so das, was wir uns vorstellen unter Götzen, oder? So ein Figürchen so in einem Schrein oder in einem Altar oder so und haben das Gefühl, das ist weit weg, das hat nichts mit uns zu tun, so unserer Kultur fremd, obwohl das vielleicht zu untersuchen wäre, wie viele Schweizerinnen und Schweizer irgend so ein Buddha-Figürchen nicht nur zur Zierde haben aufgestellt, sondern irgendwie noch Erwartungen daran haben oder so heilende Steine, wo so Kraft ausgehen, oder? Die Stein ist so ziemlich das Töteste, was es gibt auf dieser Welt. Aber wie auch immer, Gott sagt, macht das nicht. Und er sagt nicht nur, macht das nicht, er spöttelt richtig drüber. Das müsst ihr mal hier anschauen. Und zwar macht er ein Bild von einem Zimmermann. Der Zimmermann geht in den Wald, lässt einen Baum um. Er nimmt den guten Teil von diesem Baum für ein Projekt und mit dem Abholz, so, mit dem Abschnitt, macht er dann Folgendes, Jesaja 44, Vers 17. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten, sättigt sich, wärmt sich und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass er sein Götze sei. Von dem kniet er nieder, kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Spürst du ein bisschen Gott, oder? Wenn er quasi sagt, das ist jetzt mal ehrlich, Leute. Das meint ihr jetzt nicht wirklich ernst, oder? Dann sagt er, verführt er und dieses sagt er nachher, du bist jetzt Gott und hat irgendeine Warte, das ist lächerlich, oder? Übrigens ist es noch interessant, dass das Wort Götze, das könnte man auch mit Nichtse übersetzen. Nichtse. Das sind nicht Götze, das sind Nichtse. Also Gott sagt, das ist einfach nichts. Das ist nur lachhaft. Genau. Und die meisten von uns sagen jetzt, lächeln da und denken, ja klar, für uns ist der Götzendienst weit weg. Machen wir ja nicht. Wir haben noch nie einen Götz geschnitzt. So. Aber es gibt durchaus Sachen, die uns zum Gott können werden. Manchmal geht mir zwar die Diskussion so über die modernen Götter fast ein bisschen zu weit. Bald gesagt, kannst du nicht mehr recht eine Leidenschaft haben. Und dann ist jemand da, der sagt, du hast einen Götz bei dir. Aber wie auch immer. Ich habe mir also die Frage gestellt, was macht denn ein Götz überhaupt aus? Aufgabe euch, ganz kurz, eine Minute. Was macht ein Götz aus? Schnell mit deinem Sitznachbar. Hä? Spontan. Eine Minute länger gebe ich nicht. Gut. Ich glaube, das war eine schnelle Minute gesehen. Aber ihr seht, das ist gar nicht so verrückt einfach. He? Ihr müsst jetzt auch keine Lösung haben. Ein Theologe namens Brian Rosner, der hat sich mal richtig Mühe gegeben und hat in einem gründlichen Bibelstudium Folgendes herausgearbeitet. Ihr könnt das hier mitlesen, genau. Die Bibel beschreibt das Verhalten der Menschen im Umgang mit Götzen anhand von drei grundlegenden Bildern. Menschen lieben ihre Götzen, sie vertrauen ihnen und sie gehorchen ihnen. Das finde ich eine hilfreiche Definition. Wenn das irgend auf etwas in deinem Leben zutrifft, dann lohnt sich dort mal genauer her. Wir müssen uns nichts vormachen, wir alle haben Tendenz, irgend an einem Ort irgendwie irgendetwas zum Götz zu machen in unserem Leben. Ich habe ein Zeugnis gesehen von einer Frau, Deborah Rosenkranz heisst die, die mir hat gedacht, die bringt das noch eben gut auf den Punkt und das schauen wir jetzt schnell an.
Als ich noch jung war, was ja wirklich nicht lang her ist, da glaubte ich wirklich, dass mit Götzenbilder die kleinen Statuen gemeint sind, die manche von uns sogar zu Hause stehen haben, oder die Buddha-Figuren. Aber heute glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, in der wir sehr viel schneller aus Menschen wie aus Dingen Götzenbilder für uns machen. Wir alle sehen uns so sehr danach, geliebt zu werden, und wir steigern uns in dieses Gefühl hinein und haben das Gefühl, wir müssen das in eine Person hineinprojizieren. Das kann ein Freund, eine Freundin sein, es kann eine Beziehung sein. Wir fangen an, diese Person fast schon zu vergöttern. Alles, was du tust, was du extrem tust, kann für dich zu einem Götzenbild werden. Das kann diese lang ersehnte Weltreise sein, auf die du hinsparst und hinarbeitest. Das kann die Ernährung sein, wo du extrem viel Wert drauf legst und deine Gedanken kreisen sich nur noch darum. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass was nicht normal ist, wenn du konstant an diese eine Sache oder diese eine Person denkst. Für viele ist es auch der Sport geworden. Ich kenne das persönlich auch. Ich habe Zeiten gehabt, in denen ich tatsächlich bis zu zweimal täglich ins Fitnessstudio gerannt bin. Morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit. Und ich glaubte, das sei normal. Aber ich war besessen von diesem Gedanken und wehe, ich habe mal einen Tag nicht hingehen können. Dann habe ich Krise geschoben und ich habe gar nicht gemerkt, wie ich von diesen Gedanken beherrscht wurde. Wie unsozial ich wurde, wie unglücklich und gestresst ich dadurch wurde. Ich will ja nichts gegen Sport sagen, das ist was Wundervolles und Gott freut sich sogar, wenn du Spaß daran hast, Sport zu machen, deine Hobbys zu haben, deine Pläne und Ziele. Aber er sehnt sich danach, dass er zuerst dran kommt. Das heißt ja auch oft, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und was er einfach will, ist Zeit mit dir zu verbringen. Ich für mich habe das so gemacht, dass ich meinen Tag nicht mehr beginne, ohne morgens gemeinsam mit meinem Kaffee die Bibel aufzuschlagen. Dann, wenn der Kopf noch frei ist, dann, wenn das Herz frei ist. Und ich höre einfach mal, was will Gott heute zu mir sagen? Was will er mir schenken? Denn er meint es gut mit mir, er meint es gut mit dir. Und so beginne ich heute den Tag ganz anders. Und ich weiß, Gott geht mit mir mit, egal was ich mache, er ist dabei, sogar im Fitnessstudio.
Genau, zum Glück muss ich nicht ins Fitnessstudio, weil mich schön anschiessen. Hey, hey. Aber wie auch immer, Gott ist wirklich überall dabei. Und die Frage ist, was mich ertäuscht, was gut rauskommt, wenn etwas so Raum hat in deinem Leben, dass dein Denken und dein Handeln, dass sich alles immer um das umdreht. Dann lohnt es sich mal genau herzuschauen. Hat es wirklich ein gesundes Gewicht in meinem Leben? Oder ist da ein Götz am Herwachsen? Ich glaube, es lässt sich nicht so genau definieren, wo das Grenze zum Götzendienst überschritten ist. Aber ich glaube an Heilige Geist, wo, wenn wir in unserem Leben ihm Raum geben, der uns überführt und uns zeigt, wenn wir an einem Ort auf dem falschen Dampfer sein. Mein Ansatz ist hier relativ einfach und schwierig zugleich. Du machst dich erinnern, das letzte Mal haben wir das angeschaut. Die Gebote, jedes einzelne, heisst ja, du sollst, aber dass du sollst, kannst du gerade so gut mit du wirst übersetzen. Und wenn wir jetzt nehmen, du wirst keine Abbilder machen, du wirst keine Götze haben, neben mir. Dann ist die Frage, ja, wann wirst du das nicht? Wenn der Herr eben dein Gott ist. Wenn Gott ist in deinem Leben und der Platz hat, wo er soll reinnehmen soll, dann hat dort nichts nebenan Platz. Dann kannst du die ganze Götzengeschichte, die kannst quasi vergessen, weil es hat gar keinen Platz für irgendwelche Götzen nebenan. Also, viel mehr als irgendwelche Götzen aufzuspüren und dann zu bekämpfen und so in deinem Leben. Schau, dass Gott seinen Platz hat in seinem Leben. Und die ganze Sache ist eigentlich wie erledigt. Du wirst, das ist eine Verheißung, du wirst keine Götzen haben in deinem Leben. So, also, das ist jetzt die Sache noch mit dem Abbild. He? Wieso will Gott nicht, dass wir ihn als Bild, ein Bild von ihm haben, als Bild darstellen. Vereinfacht gesagt, weil es nicht geht. Es geht schlichtweg nicht. Ich habe hier einen Bilderrahmen mitgebracht. Eigentlich hätten wir einen ganz riesigen Bilderrahmen, aber ich glaube, wir haben den irgendwie einmal so für Fotos irgendeine Hochzeit ausgelehnt und dann ist auch nie mehr rumgekommen. Das wäre so ein Hennerteil und so. Genau, aber jetzt habe ich halt den. Seht ihr mich fast. So ein Bild ist ja etwas Schönes, oder? Es kommt gleich darauf an, was ein Bild ist. Ja? Genau. Aber schau, Gott passt nicht in so einen Rahmen rein. Schlichtweg nicht. Der ist zu gross. Du kannst Gott nicht einrahmen. Es ist lächerlich, Gott wollen darzustellen, Gott wollen einzurahmen, Gott wollen sagen, so ist er. Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass im alten Orient ist ein Bild etwas Wirkliches gewesen. So quasi wie eine Kopie von etwas oder wie ein Ebenbild eben. Und über das Bild kannst du natürlich verfügen, oder? Das kannst du mitnehmen oder dort lassen, oder du kannst dem irgendwie gut tun oder Topfer verweigern oder was auch immer. Also hast du quasi ein bisschen Macht über die Götze. So. Aber wieder sagen wahrscheinlich die meisten von euch, ja, kein Problem. Ich mache kein Bild von Gott. Ich habe nichts so daheim aufgehängt oder was auch immer. Aber der Punkt ist vielleicht viel mehr unser innere Bilder von Gott, die wir machen, wie wir ihn einrahmen und sagen, so ist Gott. Vor 50 Jahren haben vielleicht mehr die Leute gesagt, ja, Gott, das ist ein strafender Gott, oder? Wenn du irgendwie einen Fehler machst, er schlottert dich mit dem Blitz oder ich weiß nicht was, lässt irgendeine andere, ein anderes Unheil über dich kommen, oder? So ist Gott. Und wir haben vielleicht heute eine Tendenz, wo wir sagen, ja, Gott ist Liebe, weisst du? Gott will das Beste für mich. Also, so ist Gott. Ja, wer hat jetzt recht? Was für einen Rahmen machen wir vielleicht um Gott herum, wo wir sagen, das, ich weiss jetzt, wie das Gott ist, so. Und wir haben uns ein Bild gemacht. Frage. Wann hast du das letzte Mal etwas Neues an Gott entdeckt? Wann war das letzte Mal gewesen? Ist das ewig her? Wenn das ewig her ist, dann hast du ziemlich sicher die Rahmen rings um Gott. Und ich sage dir jetzt einmal etwas. Wenn du das Gefühl hast, du wüsstest, wie Gott ist, das ist nur mal lachhaft. Das ist wie wenn du an die Aare runtergingst und willst ein Löffel nehmen und du willst die Aare auslöffeln, oder? Du bringst gar nicht, nur ansatzweise kannst du rausnehmen, was da an Neuem die ganze Zeit daherkommt. Und das kommt ständig. Gott ist immer grösser. Hat nie das Gefühl, ich weiss, Gott ist so. Denk. Und nur weil du etwas nicht verstehst, heisst es dann auch nicht, dass Gott nicht auch so kann sein. Wie starr ist dein Gottesbild? Schau, ich bin dankbar, dass Gott mir die Illusion nimmt, dass ich ihn jemals werden können verstehen. Und ich bin gleichzeitig dankbar um ein ganz konkretes Bild, das er mir hat gegeben von sich. Jesus hat von sich gesagt, Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas nicht verstehe, kommt beim Lesen vom Alten Testament, ich liebe das zwar und ich lehre sehr viel daraus, aber es kommen immer wieder Stellen und Sachen und Vorkommnisse, die ich nicht begreife. Und jedes Mal, wenn ich Sachen nicht begreife, was ich mache, ist, ich schaue Jesus an und Jesus zeigt mir, wie das Gott ist. Im Kern, wie das Gott ist. Und zwar überkomme ich dort ein Bild davon, wie das Gott ist. Ein Bild, das er selber hat gegeben. Also das ist das Bild, das wir haben und dürfen haben. So, jetzt heisst es hier am Schluss noch, haben wir am Schluss noch eine Verheißung. Der erste Teil von dieser Verheißung gefällt uns nicht besonders. Ich lasse die Sünde derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. So, das sich kümmern hat Grundbedeutung von genau beobachten oder sich dem annehmen. Was genau heisst jetzt das? Das hat verschiedene Theorien. Eins ist aber ziemlich klar. Es geht hier nicht so um eine kollektive Vergeltung. Wieso nicht? Ihr erinnert euch an das Prinzip, die Bibel legt die Bibel aus. Und Gott sagt ganz viele Orte, sagt er, es soll nicht einer für die Schuld vom anderen zahlen. Es sollen nicht Söhne für die Schuld von ihren Vätern zahlen. Ein Beispiel nehme ich euch hier raus von, es gibt noch etliche, Hesekiel 18, Vers 20. Ein Sohn trage nicht die Schuld seines Vaters. Also, es geht hier nicht um irgendwelche Kollektivstrafen. Wie kann man denn das verstehen? Zwei Theorien, sage ich jetzt mal. Ich sage auch nicht, welche das für richtig finden müsst, das könnt ihr selber schauen. Genau. Zuerst ist, Generationen werden nur dann bestraft, wenn sie die Sünde von ihren Vorfahren teilen, nachahmen und sie mit dem quasi auch zu ihrer Schuld machen. Und das Vorleben, das überkommt hier entsprechend eine grosse Bedeutung. Genau. Zweite Theorie, Gott straft nicht sofort, Er lässt bis zur vierten Generation quasi Gnade vor Rechter gehen. Und seine Strafe trifft erst, wenn die Schuld andauert. Gott prüft also, ob die nachfolgenden Generationen den Abfall von ihren Vorvätern auch nachvollziehen. Und dann gibt es noch eine dritte Theorie, aber da muss ich noch ehrlich sagen, da bin ich selber nicht rausgekommen, darum habe ich die weggelassen. Keine Ahnung, was das dort die Theologen haben, das Gefühl gehabt, das kommen nicht raus. Gut, wie auch immer. Klar ist, Gott verhängt keine Kollektivstrafen. Aber wir müssen uns schon klar sein, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Konsequenzen, die in nächsten Generationen oft noch wiederhauen. Letzten Sonntag ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe vorhin deinen Sohn gesehen. Ich habe gerade gesehen, dass dein Sohn ist, der bewegt sich wie du. Ich weiß ja nicht, wie das mich bewegt, aber ich kann mal mit meinem Sohn schauen. Aber nachher hat sie so gesagt, es ist schon interessant, gell? Die ahmen uns ja quasi nachher. Oder ich habe meine Eltern nachher geahmt oder so. Aber es ist ja so. Du siehst manchmal Sachen in deinen Kindern, die du genau weißt, das haben sie von dir. Das Zeichen ist, manchmal regst du ja auch ab etwas auf, wo genau weißt, das haben sie dir abgeschaut. Das geht so, oder? Von dem her, wir geben Sachen weiter an die nächste Generation. Das ist der Fall und da müssen wir uns gut bewusst sein. Achten wir darauf, welches Erbe das wir der nächsten Generation hinterlassen. Aber verlassen wir uns auch darauf, dass Gott ein Gott ist, der gnädig ist. Und das zeigt sich in den abschliessenden Worten. Gnädig bis in die tausendste Generation. Und schau, das tausendste Generation, das ist Bibeldeutsch. Das heisst nicht, tausend und erste ist fertig. Das heisst immer. Das heisst ewig. Das heisst, das hört nicht auf. Da ist kein Ende. Und ich bin ziemlich sicher, dass da schon eine Andeutung auf einen neuen Bund erkennbar ist. Auf Jesus. Wo Gnade uferlos ist. Und ich könnte jetzt hier noch ein Fass aufmachen und eine persönliche Generationengeschichte erzählen. Tatsächlich gibt es manchmal Sachen, die gehen über Generationen und haben Einfluss auf uns. Das muss nicht mal Schuld sein, das können auch Ereignisse sein, das können Tragödien sein und wie das damit ist umgegangen worden. Und das hat Einfluss bis auf uns. Aber ich glaube auch, dass es ratsam ist, sich da nicht zu viel Gedanken darüber zu machen. Wenn du ein offensichtliches negatives Generationenmuster erkennst in deiner Familie, wo du siehst, das war bei den Eltern schon und bei den Grosseltern und so, und du siehst das, ja, dann darfst du das gut vielleicht genauer heranschauen. Und wenn der Heilige Geist etwas aufdeckt, dann geh es an. Aber sonst bist du einfach sicher, dass Jesus jede Schuld, jeden Fluch, was auch immer, am Kreuz hat gebrochen, entkräftet hat. Und du darfst in dem sagen, gnädig bis in die tausendste Generation drinnen leben. Gut, wir haben heute das Thema, ganz ehrlich gesagt, noch mal so ein bisschen angekrätzelt. Es ist erstaunlich, was so in einem kurzen Text alles drinnen steckt. Timothy Keller, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es ist nicht alles Gott, was glänzt, heisst das. Tatsächlich habe ich schon längere Zeit, ich glaube, es sind schon Jahre eigentlich, vor, eine Serie dort drüber zu machen. Das wird vielleicht noch einmal etwas, vielleicht im Frühling oder so. Genau. Aber lasst mich noch einmal zum Schluss sagen. Und die Worshipper dürfen schon einmal vorkommen. Die Wirklichkeit von Gott übersteigt alle Bilder, alle Vorstellungen, die wir uns machen können. Ersatzgötter sind nicht nur ein Abglanz. Sie sind nicht mal ein Abglanz. Sie sind eben nichts. Und Jetzt nehmen wir uns noch einmal Zeit in dieser Ministry-Zeit. Wir haben noch einmal, glaube ich, zwei Songs oder drei oder zwei oder wie auch immer. Ihr seht es, dann nehmen wir uns noch einmal Zeit. Und in dieser Zeit kannst du Gott ganz einfach anbeten für das, was er ist. Ihn als Gott in deinem Leben herstellen. Mit Hilfe dieser Songs. Du kannst aber auch auf den Heiligen Geist hören und fragen, habe ich da irgendetwas in meinem Leben zum Götzenstatus erhoben? Und wenn das der Fall ist, umkehren. Je nachdem kannst du das für dich machen. Da hängen es Leute, die gerne mit dir beten. Es heisst auch, wir sollen uns manchmal solche Sachen sagen. Da geht kein Zack aus der Krone. Vielleicht hinger und das aussprechen, hey, das ist etwas zu wichtig, zu gross geworden in meinem Leben und ich will das, das hat eine Kraft. Oder, wenn du merkst, da habe ich ein festgefahrenes Gottesbild, ich lasse das los und sagst Gott wieder neu, hey, du mein Bild von dir sprengen. Ich will dich nicht einrahmen und einschränken. Ich will annehmen, dass du immer grösser bist. Und zeig mir vielleicht gerade wieder etwas Neues wieder mal von dir. Okay, seid so gut.